Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about Tina.
Bye-bye.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
It's a nice place to vacation, babe.
Slot machines in the bus station.
Hallöchen, ihr kleinen Erbsen da draußen. Ich bin Sophia und mir gegenüber sitzt Jovi. Ihr seid also wie fast jede Woche bei Hellol. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo. Und die ist auch da.
Ich bin auch da. Wir reden übrigens in diesem Podcast, falls ihr es noch nicht wisst. Mir ist gerade wieder aufgefallen, man könnte ja auch mal sagen, was hier eigentlich los ist.
Ja.
Falls ihr das noch nicht wisst, wir reden hier über Sachen, die im Internet passieren.
Sachen, die in unserem Leben passieren.
Und Popkultur und versuchen das alles auch so ein bisschen... manchmal so ein bisschen wissenschaftlich slash feministisch oftmals einzuordnen.
Bevor wir in die nächste große feministische Einordnung gehen, hochwissenschaftlich geprüft, noch eine kleine Anmerkung zu unserer letzten Folge. Also nicht zu meiner Krankmeldung, sondern zu der davor, zur Causa Ikimel, Teil 1. Wir hatten ja schon einen Bierintus. Und vielleicht war die Laune gut und die Zunge, die saß locker.
Deswegen trinken wir heute nur ein halbes Bier, jeder.
Deswegen trinken wir heute nur ein halbes Bier, weil uns ist nämlich ein kleiner Fehler passiert. Ich glaube, ein Fehler, der mir ehrlich gesagt regelmäßig passiert. Ich habe nämlich Udo Lindenberg und Udo Jürgens durcheinander geworfen. Wir meinen also nicht den Mann mit den Damen und der Sahne.
Ja.
Sondern
den mit dem Cello und den minderjährigen Frauen.
Ja. Du spieltest Cello.
Vielleicht musst du noch kurz sagen, in welchem Kontext wir über den geredet haben. Ist vielleicht so ein bisschen verwirrend.
Wir haben gesagt, dass die zweite Falschinfo, dass Udo Jürgens, den ich...
Der eigentlich Udo Lindenberg ist.
Der eigentlich Udo Lindenberg ist, hat am gleichen Tag Geburtstag wie Ikimel, stimmt aber nicht, die haben einen Tag auseinander Geburtstag.
Okay, also komplett falsch alles.
Ja.
Naja, es, ja. War jetzt keine Info, mit der irgendwas steht oder fällt.
Das stimmt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten haben es trotzdem verstanden.
Ja.
Dass sie nicht, aber bitte mit Sahne. Den habe ich sogar im Kirchenchor gesungen mal.
Cool.
Das mit den Tanten. Die explodieren übrigens irgendwann.
Ist aber nicht sehr christlich.
Nee, wir haben auch manchmal, sind wir so in so Altersheimen und so aufgetreten. Fürs Entertainment.
Geil. Ja, da haben sie, da sind sie bestimmt steil gegangen, wenn ihr aber bitte mit Sahne gesungen habt.
Ja.
Das stelle ich mir richtig schön vor.
Mhm. Ja, das war schon alles süß. Naja.
Jetzt ist Sophia auf jeden Fall wieder gesund und munter.
Und in Berlin.
Genau, wir sitzen im selben Raum. Und freuen uns darüber. Und jetzt haben wir gedacht, wir machen heute mal wieder was ganz Neues. Weil wir haben kein Oberthema gefunden. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen Sommerloch gerade. Also irgendwie ist nichts, was einen so anspringt. Aber wir haben dann gemerkt, es gibt noch ein paar Sachen, die man zu Ikimel sagen könnte. Deswegen werden wir das heute machen. Und wir werden auch noch ein, zwei andere Themen anschneiden. Also es ist eine Laberfolge mit Ikimel-Fokus.
Hier hat sich ja mal wieder schon ein Fehler eingeschlichen, weil wir sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, sondern die liebe Ina hat es angemerkt in unseren Kommentaren, hat gefragt, könnt ihr zu dem Ikimel-Auftritt bei Schatz, wir müssen reden, also dem Podcast von Kim ist in der Mut sagen.
Ja.
Und da werden wir jetzt tatsächlich drauf eingehen, weil wir haben ja in der letzten Folge gesagt, Ikimel ist nur so lange relevant, wie sie es schafft zu provozieren. Das war unsere These, unser Hot Take. Und wir haben gesagt, wir haben das Gefühl, sie steht gerade an der Kippe, weil das Feuilleton sie zum Beispiel lobt.
Ja.
Feuilleton ist jetzt nicht bekannt für seine progressiven, provokanten Stimmen. Und deswegen war das für uns ein Indikator, oh, es könnte bald over sein. Da haben wir die Rechnung aber ohne die Gabi gemacht.
Beziehungsweise das Feuilleton ist ja immer noch ihr ganz wohl gestimmt eigentlich. Die Kritik kommt ja jetzt aus anderen Richtungen, sagen wir es mal so.
Die Kritik kommt von denen, die sie, glaube ich, eigentlich erreichen will.
Ja.
Nämlich von Feministinnen. Denn sie hat ordentlich Furore gemacht. Und auf die werden wir jetzt eingehen.
Mhm.
Also, es gibt insgesamt, würde ich sagen, in den letzten Wochen zwei große Aufreger. Aufreger Nummer eins, sie hat jetzt angefangen, Konzerte zu spielen mit dem neuen Album. Und bei diesen Konzerten hat sie ein Intro eingespielt. In diesem Intro sieht man Snippets von Berichten über sie, man sieht Snippets von ganz vielen anderen Rappern bzw. Rapperinnen, nämlich all diejenigen, die immer mit ihr verglichen werden. Und von denen gesagt wird, sie ist die, der Einfluss von denen und sie ist die Begründerin des Genres. Und eine kommt gehäuft vor, die wir letztes Mal auch erwähnt haben, nämlich Vicky.
Ja.
Vicky kommt eigentlich aus Wien, lebt jetzt, glaube ich, in Berlin, hat 2024, das habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, hat ein Typ, der ein Lied produced hat mit ihr, ein TikTok hochgeladen mit dem ersten Song-Snippet drunter. Es war so, T-Shirt hoch, Titten raus, DJ macht die Mucke laut. und drüber stand, wir haben aus Langeweile einen Icky-Mail-Song gemacht und jetzt ist es ein Banger-Hilfe.
Ja.
Und das war der Anstoß für ihre Karriere. Das haben wir letztes Mal schon angerissen.
Und jetzt macht sie diese Musik for real.
Genau. Und Vicky hat unter einem TikTok über das jetzige Intro kommentiert, ohne Sinn dieses Intro. Mhm. Und da war so ein bisschen,
Ich habe das auch gesehen. Ich habe so einen TikTok gesehen, wo das jemand abgefilmt hat. Also es läuft ja dann so neben dem Konzert auf diesem Bildschirm.
Ja.
Und ich war mir auch nicht so sicher, wie das jetzt gemeint ist.
Ja.
Also man kann es lesen als Shade und als, guck mal, die machen mich alle nach, dabei bin ich die OG. Man kann es aber auch lesen als, guck mal, wie schön, jetzt sind wir voll viele.
Ja,
voll. Und das ist irgendwie nicht so ganz klar, wie das gemeint ist.
Ja. Das Ding ist, in diesem Intro sind schon auch Snippets drin, wo gesagt wird, oh, die klingt ganz schön wie Ikimel und oh, die wird verglichen mit Ikimel. Also,
okay, also
es ist schon
ja.
Es ist schon in Anklängen dabei. Es ist übrigens auch ein Soundbit von einem Kollegen von mir drin.
Was sagt er da?
Pulsmusikanalyse macht er. Was sagt er da? Gute Frage, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich seine Stimme sofort erkannt. Und er sagt, glaube ich, auch sowas wie, alle vergleichen sie mit Ike. Ja, kann gut sein, dass es ein Bit von ihm war. Und sie hat aber davor schon was dazu gesagt. Also weil man muss sagen, die Podcast-Aufzeichnung von Schatz, wir müssen reden, war vor dem Tourstart.
Ja.
Das heißt, die wusste, während der Podcast aufgezeichnet wurde, schon, okay, das wird wahrscheinlich
ein Thema werden.
Ja, Thema werden. Und dazu hat sie was gesagt. Ich spiele das mal kurz vor.
Ich feiere das.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch einfach, um ehrlich zu sein, ich finde es einfach sweeter, weil so gerade so wir Frauen so im Deutschrap, also ich finde es geiler, für was zu stehen und so Leute zu animieren, sowas auch zu machen, als halt immer zu sagen so, ja, geht gar nicht so, deswegen chill ich eigentlich da drauf. Mhm. Ich gucke mir jetzt auch nicht jeden immer an, also ist auch der Grund, warum ich denen wahrscheinlich nicht folge dann. Mhm. So, ich sehe dann immer mal wieder Sachen und so, aber ich feiere es eigentlich grundsätzlich schon. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, so, man, irgendwie so ein bisschen, wenn ich so bei anderen Männern sehe, so weißt du, wenn jetzt einer wie La Cassette rappt, so er holt den direkt on stage und so weiter und so fort, zeigt den weg und so. Und es ist so ein bisschen so, bei uns Girls so ein bisschen so dumm. Ich wurde am Anfang auch viel verglichen, so, weißt du. Und es ist so ein bisschen so, ich will mir das so ein bisschen abgewöhnen, dass man da so denkt, ja, brauche jetzt auch nicht für alles die Lorbeeren, so, weißt du. Also so irgendwie so ein bisschen, auch so ein Ding so da dran, wo ich so denke, ey, macht einfach so. Ich habe auch mal irgendwo angefangen und habe das Rad auch nicht neu erfunden. So, deswegen. Deswegen, chill ich da drauf. Ich find's gut.
Ja, geil.
Okay.
Was denkst du dazu?
Es widerspricht sich ja ein bisschen.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was die dann wirklich zeigt.
Und warum muss sie betonen, dass sie denen nicht folgt und sie auch eigentlich ein bisschen egal ist? Das muss es auch nicht sein, weil das ist ja auch wieder so ein, es bockt mich nicht so richtig, macht halt.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie wirklich die Leute supportet. Das könnte sie auch machen.
Ja, sie könnte viel mehr machen, so oder so.
Ja.
Aber ich will jetzt auch nicht da so Maßstäbe ansetzen, die man bei Männern zum Beispiel niemals ansetzen würde, weißt du? Yeah. Also ich will jetzt also nicht da reinrutschen, dass man dann von Frauen auf einmal 3000% erwartet und bei Männern so minus 10.
Es ist ja auch schon richtig, was sie sagt, dass sie sagt, okay, bei Männern mag sein, dass Männer sich gegenseitig mehr supporten würden, ich glaube nicht unterschreiben, aber dass schon der Raum der weiblichen KünstlerInnen und nicht-binären KünstlerInnen ja noch viel mehr eingeräumt wird, sehr klein ist. Und glaube ich, es gefühlt im Genre, das nicht klassisch Pop ist, es dann immer diese eine Galionsfigur gibt, die hochgehalten wird und alle daneben werden irgendwie mit der verglichen. Und das ist, glaube ich, ein gängiges Phänomen und was auch, glaube ich, bei Ikimel sehr oft eben angebracht wird, dass alle immer sagen, so, warum muss jede Deutschrapperin, die es gibt, in Relation zu ihr gesehen werden?
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, jetzt sagt sie auch selber, sie hat das Rad nicht neu erfunden und so weiter. Aber gleichzeitig in diesem Intro wirkt es ja dann schon so, als hätte sie das Rad neu erfunden.
Ja.
Also, ja, ist ein bisschen widersprüchlich alles.
Ja.
Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch bewusst so vage gehalten, wie es jetzt gemeint ist, damit wir gerade jetzt drüber reden.
Mhm.
Das ist ja auch wieder schlau gemacht eigentlich.
Ich finde auch, es ist, also dieses Interview bei Schatz, wir müssen reden, war überraschend soft dafür, dass sie schon oft eher als so konkurrierend einschätzt oder wahrnehmen. Ich meine, ich kriege ja nicht so viel mit.
Ja.
Aber mein erster Eindruck wäre, oh, es ist schon auch dieses Intro, das gibt mir so dieses klassische stereotype Deutschrap-Gehabe, wo man irgendwie so zeigen muss und flexen muss und so. Und ja, das auch immer in Abgrenzung zu anderen.
Ja, ja, wahrscheinlich ist es einfach der Versuch, beide Seiten zu bespielen. Also diese feministische Girl Support Girls Nummer und andererseits aber auch, wir sind immer noch im Deutschrap und es wird auch ein bisschen gefrontet.
Ja.
Und das hat sie ja irgendwie beides dann hingekriegt auf einen Schlag.
Es war auch ganz spannend, weil Kim hat die Reaktion auch nicht erwartet. Also die Moderatorin, die ihr die Frage gestellt hat, war so, wie geht es dir damit, dass Leute deine Nachos aufwärmen? Sie hat es Englisch gesagt, sie hat gesagt so, deine Nachos reheaten und Ikimel war so, was? Ja. Was redest du? Und dann ist sie, ja, Nachos reheaten. Also weißt du, wenn...
ja.
Und ich glaube, sie hat damit gerechnet, dass das Ikimel raushaut. Hat sie aber nicht. Aber sie hat schon auch den Eindruck, okay, die checkt schon auch ihre Position und so. Und der wurde natürlich krass Honig ums Maul geschmiert, dieses ganze Interview. Mhm. Also die wird immer wieder bezeichnet als die größte Deutschrapperin Deutschlands.
Mhm.
Und da dachte ich mir so, oh ja, ich checke schon, dass die neue Welle auf mit so Ikimel nochmal Fahrt aufgenommen hat, würde ich sagen. Aber es ist auch ein bisschen blind für alles, was davor gewesen
ja,
ist.
Ja, und auch Ikimel hat Nachos reheated. Ist es ein guter Zeitpunkt, um mal nochmal zu Lady Bitch Ray zu kommen?
Mhm.
Ich habe mir nämlich eine Folge von G-Spot, das ist der Podcast von Stefanie Giesinger, reingezogen, wo Lady Bitch Ray zu Besuch war. Wir haben ja letzte Folge ausgiebig über die gesprochen. Die war die erste deutsche Fotzenrapperin in den frühen 00ern, Mitte 00er und hat damals krass viel Gegenwind bekommen. Damals hieß es noch Porno-Rap und es hatte noch gar nichts. Also es war feministisch, aber es wurde überhaupt nicht feministisch geframed, sondern eigentlich nur als hypersexualisiert und eklig und sie war halt so eine Schockfigur, die dann in Talkshows eingeladen wurde und so. Und die hat vor kurzem einen neuen Song rausgebracht, der heißt Dr. Fotze und sie war jetzt im Zuge dessen in verschiedenen Podcasts, sie war zum Beispiel auch bei Auf eine Tüte mit Hengame Yagobi Farah und eben auch bei Stefanie Giesinger. Und da redet sie über Ikimel. Und ich spiele dir jetzt mal einen Sound aus diesem Podcast vor, den ich ein bisschen zusammengeschnitten habe.
Ich wurde damals als Porno-Rapperin benannt.
Na, danke.
So, genau. Ohne das Prädikat feministisch davor. Und heutzutage wird eine Ikimel aber vorgestellt als feministische Fotzen-Rapperin, was mich freut. Ne? Ja. Wo ich mir denke, so, ey.
Endlich.
Leute, endlich. Aber Leute, das sind meine Lorbeeren. Also ihr müsst doch schon mal... Ihr müsst nicht Richtung Mekka, sondern in meine Richtung beten. So, das sind, bedankt euch mal bei mir. So, und ich glaube, das ist auch was Deutsches, dieses Heritage geben, also wirklich auch so Props geben.
Total. So. Und ich meine, was du auch alles aushalten musstest, ne? Also endlich wird es anerkannt oder es gibt mehr positive Stimmen als damals. Aber das, was du damals aushalten musstest als Frau in dieser Industrie, das verdient ja jetzt einmal einen Applaus und einmal ein Danke, dass du die Tür eben auch eröffnet hast. Ne?
Dankeschön, Dankeschön. Was halt, also das eine ist so, dass sie so grundsätzlich mir auch keine Anerkennung geben. Das andere ist aber, was ich viel schlimmer finde, dass sie dem schwarzen US-amerikanischen Hip-Hop, also sie tun so, als hätten sie das erfunden. So, wir haben das nicht erfunden.
Ja.
Also wenn überhaupt, habe ich das erfunden, aber ich habe auch Vorbilder, die Female Black Rapper, die haben es erfunden. So.
Ja.
Ja. Also es werden Nachos immer weiter reheated und immer an jedem Ende des Reheatens wird sich dann beschwert, dass keine Props gegeben werden und das ja auch zu Recht.
Mhm.
Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge geklärt, dass diese hypersexuelle Musik eine ganz lange Geschichte hat und hat eben, wie so viele gute Sachen, einen Ursprung in einer meist schwarzen, migrantischen Community, kommt aus einer Marginalisierung heraus und so weiter. Und die Fotzen-Rapperinnen, die wir heute haben, sind halt vornehmlich weiß, deutsch,
ja, dünn. Ja, es hat schon einen Grund, warum gerade die jetzt sozusagen durchbrechen zum Mainstream. Weil ich glaube, das haben wir ja letzte Folge voll aufgerollt. Aber ich finde trotzdem krass, dass sie so konkret benennen, weil damit macht man sich natürlich ordentlich Feinde.
Ja.
Aber cool.
Ich verstehe das auch sehr gut. Sie hat in dem Podcast sowieso, also ich kann die Folge empfehlen, sie hat total spannende Sachen erzählt. Also wie sie damals so krass angeeckt ist mit dieser Musik und mit diesem Hypersexuellen. Und die hat zum Beispiel keinen Plattenvertrag bekommen nirgendwo, weil das für alle zu krass war. Und sie hat sogar erzählt, dass jetzt, sie hat ja jetzt wieder angefangen, Musik zu machen nach langer Zeit, weil sie hat zwischendrin ihre Doktorarbeit geschrieben und sie hatte Brustkrebs und war halt voll lange raus.
Hat auch ein Buch geschrieben.
Hat auch ein Buch geschrieben. Sie hat auch erzählt, dass es selbst jetzt, weil sie hat einen neuen Song gemacht, war es sehr, sehr schwer, da Leute zu finden, die sie producen, die sie irgendwie signen wollen, whatever, weil das den Leuten immer noch zu krass ist. Was ich interessant finde, weil eine Icky Mel ist bei dem Label von, ist irgendwie von so einem Sony-Unterlabel, was irgendwie zu den Leuten von Fantastischen Vier gehört oder so. Also irgendwas so ganz bürgiges. Und das ist dann okay, aber eine Lady Bitch Ray ist den Leuten wiederum zu krass, obwohl die sich in den Texten kaum unterscheidet. Mhm. Also es geht offensichtlich um was anderes. Mhm. Und wahrscheinlich darum, dass sie migrantisch ist, dass sie schon ein bisschen älter ist jetzt. Mhm. Dass sie dieses Baggage, in Anführungszeichen, von früher dabei hat.
Ja.
Obwohl sie eigentlich per Definition genau dasselbe macht.
Ja, es ist ja auch so, wenn man sich jetzt anguckt, dass Icky Mel zum Beispiel das Werbegesicht von MAC ist, also einer krass teuren Kosmetikfirma, spricht es ja, finde ich, auch dafür, dass dieser ganze Fotzen-Rap und so, der hat null an ihrem Image gekratzt. Der hält trotzdem irgendwie ihr Bild als begehrenswerte Frau.
Ja.
Also beziehungsweise andersrum, das Bild von ihr als begehrenswerte Frau hält dem Stand. Und ich glaube, das wäre nicht der Fall, wäre sie nicht eine weiße, dünne, schöne Frau.
Ja, und ich glaube, also da war Lady Bitch Ray A, einfach zu früh dran, weil die Welt war noch nicht bereit für sie. und sie hat aber auch einfach auch die in Anführungszeichen falschen Grundvoraussetzungen mitgebracht. Und hat sich mit ganz anderen Diskussionen rumschlagen müssen als heute eine E-Mail. Und ich habe mir vorhin so gedacht, wie schön wäre eine Welt, in der Icky Mel Props gibt an Frauen wie Lady Bitch Ray, wo die vielleicht ein Feature zusammen machen, wo die sie in einem Songtext erwähnt, wo irgendwie darauf verwiesen wird, dass sie das auf den Schultern von Frauen macht, die das schon vor ihr gemacht haben, als es noch viel risikobehafteter war als jetzt. Mhm. Was nicht heißen soll, dass es nicht trotzdem mutig ist, was Icky Mel macht, weil die muss sich auch mit viel Scheiß immer noch rumschlagen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz fände ich es schöner, wenn das möglich wäre.
Ich verstehe auch nicht, warum nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre irgendwie, es spricht nichts dagegen, aber sie macht es nicht. Aber ich will sie deswegen auch nicht zu krass kritisieren, weil ich es trotzdem gut finde, dass es sie gibt.
Ja, ja.
Also das ist so ein bisschen schwierig.
Ich check's komplett. Ja. Also so geht's mir auch. Sehr viele gemischte Gefühle. Ja. Gemischte Gefühle gibt's auch beim Aufreger Nummer 2 aus dem Schatz, wir müssen reden Podcast. Ich würde da mal nochmal einen O-Ton vorspielen.
Ja.
Cancelt mich, aber ich glaube, dass Botox die modernere gute Hautcreme ist.
An welchen Stellen hast du es eingeführt?
Gerade an gar keinen, wie man ja sehen kann. ich glaube aber, ich wollte mal ein bisschen aufräumen damit, ja. Also ich habe kein Problem mit Botox. Ich liebe Botox. Ja, wir sind beide keine unbeschriebenen Blätter im Botox-Game.
Ja, ich habe es bis jetzt, das war bis jetzt bei mir auch nicht öffentlich. ja, hier bewegt sich auch nicht mehr so viel.
Ja, wenn man es einmal gemacht hat, man sieht es halt auch. Also bei mir ist gerade wieder raus, aber lasst euch nicht verarschen, Leute, vor der Tour, natürlich lasse ich mir hier Botox spritzen in der Stirn. Ich habe es auch schon hier, habe ich es reingemacht. Ja, das ist es eigentlich basically. Aber ich finde so ein bisschen, es geht nach 3 Monaten wieder weg. Ich stecke da Geld rein, sehr viel Geld leider. Also ich will es jetzt auch nicht, doch will ich. Es ist einfach nice. Es macht einfach Bock, ja.
ja, sorry, Dr. Emi schwingt da einmal ihren Zauberstab. Und ja, solange man weiß, warum man das macht, solange man es sich klar ist und solange man, ich weiß nicht mal, wie ist deine Meinung dazu, offen umzugehen? Findest du es schlimm, wenn man es verheimlicht?
Also ich sag mal so, diese so Cancel- und Internet-Culture ist halt schon relativ groß und wenn du halt keinen Bock hast, ich find's nicht schlimm, du musst nicht alles von dir öffentlich machen.
Ja,
also,
finde ich auch.
Also hast keine Verpflichtung.
Ich schwöre.
Überhaupt deine Sachen, irgendwem schuldest du irgendwas, also es ist so, die musst du nicht machen. Nö.
Finde ich nicht schlimm.
Okay.
Aber ich wollte trotzdem mal damit aufräumen, weil ich glaube so, dass man so auch oft unterschätzt, ich glaube so fast alle in der Showbranche haben Botox. So, I said what I said. Selbst die natürlichsten Leute, von denen ihr denkt, boah, sehen die natürlich schön aus. Gerade da solltet ihr euch Gedanken machen. Und es ist auch nichts Schlimmes. Wenn deine Mitte das hergeben und du das gerne möchtest, dann mach das. Und wenn nicht, dann mach dir eben deine Nivea Hautcreme drauf, die dir was bringt. Das ist auch völlig in Ordnung. Und es sollte jetzt auch nicht dein Goal sein. Aber ich glaube, wenn man ständig vor der Kamera sitzt und ich sehe mich ja in so vielen Lebenslagen und Bereichen auf der Stage immer wieder in Videos und so weiter und so fort. Und es sieht einfach natürlich glatter dann aus.
Und wenn das Aussehen das most talked about thing von einem ist.
Das auch. Also so aus den Gründen mache ich es. Habe ich privat mir da irgendwie 6 Spritzen reinballern zu lassen? Nein. Juckt mich nicht. Mhm. Und würde ich nicht in der Öffentlichkeit stehen, würde ich es auch nicht machen. Aber es ist fair. Also so, why not? Also ja.
Finde ich auch.
Ja, also ich finde irgendwie, es sind hier so zwei Sachen, die ich glaube, voneinander trennen wird. Oder nicht voneinander trennen, aber ich finde, Frau in der Öffentlichkeit zu sein, ist ja nochmal was anderes als Frau zu sein.
Klar.
Also, weil dieses sich die ganze Zeit in der Kamera sehen und jedes Detail von sich präsentiert zu bekommen, ich glaube, das löst bei einem schon einen Dachschaden aus. Zumindest ist das, was ich bei mir beobachte. Stimmt. Einfach nur durch Insta-Stories, die ich von mir sehe, oder Podcast-Aufzeichnungen, wo einem jeder Makel so krass bewusst wird.
Ja, da wird dir jede Pore ausgeleuchtet.
Ja, und
zum Glück muss ich das nicht machen.
Zum Glück haben wir das Projekt Videopodcast auf Eis gelegt.
Ah ja, by the way, wir haben es auf Eis gelegt. Aber nicht aus dem Grund. Nee,
ehrlich gesagt, aus technischen Schwierigkeiten, aber mich hat sehr dein TikTok dazu gecatcht, wo du gesagt hast, wir haben so einen Full-Circle-Moment, wo wir gestartet sind bei Podcasts und geendet sind bei YouTube-Video-Essays. Und
die jetzt aber auch Podcasts heißen.
Genau. Ja. Und eigentlich heißt alles Podcast.
Ja.
Und ich finde, Podcast hat schon einfach einen geilen Benefit des Nur-Zuhörens, des einfach produzierbar Seins.
Ja.
Und warum sollten wir das aufgeben?
Ja. Vielleicht mal ganz kurz, jetzt haben wir voll den komischen Thementurn gemacht, aber egal. Komplett. Wenn wir gerade dabei sind. Wir hatten überlegt, ob wir einen Videopodcast machen sollen. Wir haben ja eine Folge, die Chapel Round-Folge ist eine Videofolge. Mhm. Aber ich habe dann so ein bisschen rumgefragt und es hat das bestätigt, was ich mir nämlich eh schon gedacht habe, nämlich, dass es eigentlich keine Sau braucht. Mhm. Weil wir machen da ja, man sieht uns ja einfach nur, wie wir reden. Also die Leute wollen ja Podcasts eigentlich eher nebenher hören. Und ich glaube, dass dieses Videopodcasts werden halt gerade von den Plattformen gepusht. Spotify würde gerne Videoplattform werden. Deswegen pushen die Video-Content, aber eigentlich bockt's kein Schwein. Also die Folge hat sich auch nicht anders geklickt als alle anderen. Und deswegen haben wir dann beschlossen, dass der Mehraufwand, der da dran steckt, sich eigentlich nicht lohnt. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr Videopodcasts geil findet und dass ihr lieber, also wenn ihr wirklich lieber einen Videopodcast haben wolltet, dann sagt das mal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mache mal eine Umfrage in Spotify rein. Mm. Da könnt ihr abstimmen, okay? Mm-hmm. Die ist jetzt in Spotify drinne. Ob ihr Video braucht oder nicht, weil mein Gefühl sagt mir eigentlich eher, dass das eigentlich kein Schwein will, weil ich zum Beispiel gucke mir auch keine Videopodcasts an.
Ich glaube, es wäre halt geil für Socials, weil ich habe das Gefühl, Podcasts wachsen auch nicht ohne Socials, ohne geilen Content. Aber es schränkt uns so krass ein in der Flexibilität, also auch dadurch, dass wir so oft an unterschiedlichen Orten sind.
Ja, und noch schlimmer, wenn wir im selben Raum sitzen, weil wie will man das filmen? Also da bräuchten wir halt Licht und wir müssten irgendwie was Gescheites anziehen und so.
Ja. In der Regel.
Voll der Aufwand.
Ja, ich weiß, letztes Mal haben wir aufgezeichnet, wo du ein Video aufgenommen hast und ich lag so im Bett und dachte, oh nein.
Ja, das ist irgendwie alles. Dafür haben wir zu wenig Infrastruktur einfach. Mhm. Dafür sind wir zu Boutique.
Also wenn, ja, Boutique, tolles Wort.
Wir sind Boutique-Podcast.
Wenn wir so eine Produktionsfirma hätten, wo man sich einfach reinsetzt und alles passiert,
ja, dann wäre super, aber haben wir nicht.
Aber haben wir nicht.
Ja.
Ja. Two-Woman-Show.
So, zurück zum Botox.
Das macht so viele Themen für mich auf.
Total.
Weil einerseits dieses Botox-Thema, andererseits mache ich jetzt Nommeln, eine kleine Schlaufe.
Oh je.
Weil man, glaube ich, so voll merkt, oh, ich will Kim nichts unterstellen. Kann sein, dass ich völlig falsch liege. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sie Hemmungen hat, bei Leuten, die sie mag, kritisch zu sein.
Mhm.
Und dass sie zum Beispiel bei dem Thema, wie stehst du dazu, das geheim zu halten, dass sie vielleicht eine andere Meinung haben könnte. I don't know. Aber
ja,
es gibt da auch so Video-Essays drüber. Im englischsprachigen Raum habe ich schon gesehen, die auch sich an genau solchen Podcast-Formaten orientieren und sagen, diese Haltung killt ein echtes Interviewformat. Wir sehen gerade vor allem solche Interviewformate, die groß werden, wo Stars reingehen, weil sie wissen, es wird keine einzige kritische Frage gestellt, ja. Es wird alles abgesprochen und es ist eigentlich nur eine PR-Plattform.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schade. Also ja. Es ist natürlich, es ist geil, weil es ist Entertainment und es macht Spaß, aber es ist jetzt kein journalistisches Interviewformat.
Ja, mir fehlt auch manchmal so ein bisschen, dass man in eine Diskussion kommt und nicht nur so ein Themenabgeklappere.
Ja.
Das passiert nicht so oft. Das ist zum Beispiel, da muss ich mal Stefanie Giesinger loben, weil in dieser G-Spot-Folge in der letzten halben Stunde diskutieren sie über Feminismus und gehen auch recht in die Tiefe und sind sich auch nicht so einig. Mhm. Das ist irgendwie, war sehr erfrischend. Mal so eine Diskussion über so Grundsätze auf Augenhöhe, wo man sich danach nicht hasst, sondern irgendwie einen Kompromiss findet. Das war irgendwie mal ganz nett, weil es hat man irgendwie länger nicht mehr gehört. So.
Mhm.
Ja.
Es ist halt schade ein bisschen. Und ich verstehe es auch, weil ich war ja schon selber in diesen Situationen, wo man sich dann denkt, boah, ich sitze hier gerade gegenüber, ich will gute Stimmung, ich will, dass das Format funktioniert, ich will vorankommen, ich will meine Arbeit gut machen und gleichzeitig, kostet es dann eine natürliche Überwindung dagegen zu halten so, oder sowas. Ich meine, das ist jetzt bei diesen Podcasts, die ich mache, glaube in der Regel ist es in einem sehr, sehr, sehr kleinen, begrenzten Raum, kommen mir überhaupt dazu.
Ja.
Weil so bei dem queeren Podcast werden natürlich irgendwie Leute eingeladen, wo es dann einen krassen Themenzuschnitt gibt, wo es wenig Spielraum für crazy Diskrepanzen gibt. Mhm. Und bei uns ja sowieso nicht, würde ich sagen.
Wir sind uns eigentlich immer einig.
Wir uns wirklich immer einig? Fast. Einmal haben wir uns gestritten, was war das nochmal?
Nee, das war nicht so wirklich.
Ja, es war ein bisschen Fake-Streit.
Kurz, ja. Aber ja, wir diskutieren trotzdem manchmal ein bisschen.
Ja.
Aber ja, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Also ich will jetzt auch nicht, dass sich Leute ständig so Debattierclub-mäßig die Argumente um die Ohren hauen, weil es geht mir auch auf den Sack. Aber dass man irgendwie ein bisschen mehr in die Tiefe geht bei Sachen.
Ja.
Und vielleicht riskiert, dass man sich nicht einig ist.
Ja.
So, und nicht immer alles nur so abklappert.
Es ist halt genau das Gegenteil von deutschen Talkshows, aber auch schlecht.
Ja, genau, weil die sind nur auf, wir müssen unbedingt diskutieren.
Genau, die sind nur auf Polarisierung, nur damit es knallt, damit es entertaining ist. Und das ist ja auch Quatsch.
Ja.
Es bräuchte vielleicht mehr so Formate, wo Leute mit echter Expertise eingeladen werden und echtem Wissen dazu, aber halt in einer Range.
Ja.
Und weil ich habe einmal so eine Talkshow geguckt, die war zu Rammstein, da habe ich mich so aufgeregt, also schon länger her offensichtlich, und dachte danach, es kann nicht wahr sein, dass man sich so 2 Stunden ins Hirn prügelt und man geht mit keinem Wissensgewinn raus.
Ja.
Und das ist so, weil man die ganze Zeit gegen Bullshit anreden muss.
Ja.
Und bei den anderen Formaten ist es, da findet halt dann nur Bauchpinselung statt.
Ja, genau. Fehlt so ein bisschen das dazwischen.
Ja.
Ich finde auch, dass dieses Gespräch, was sie da haben, hat so viel Potenzial, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und mal so ein bisschen, zum Beispiel Ikimel mal zu fragen, was macht es denn mit dir, dass du so krass, dass dein Äußeres so krass dein Kapital auch ist?
Mhm.
Belastet dich das? Ist es nicht auch mit einem feministischen Anspruch total widersprüchlich und fühlst du dich da manchmal schlecht? Hast du manchmal das Gefühl, du bist eine schlechte Feministin? Weil bestimmt hat sie das manchmal.
Ja.
Das haben wir ja alle bei diesem Thema.
Ja.
Und da hätte man so viel mehr sagen können, aber es war wahrscheinlich einfach nicht das Medium dafür. Aber es würde mich so interessieren.
Es wurde halt alles vorher abgeklärt, dass solche Fragen nicht gestellt werden.
Kann auch sein, ja. Weil ich glaube auch nicht, dass sie so Bock hat darauf. Also hat man nicht so das Gefühl zumindest. Mhm. Aber auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht, was eigentlich meine Meinung zu diesem Thema ist.
Mhm.
Und ich finde es sehr, sehr schwer. Also jetzt nicht nur Botox, sondern allgemein sich so eine Male Gaze in Anführungszeichen zu beugen.
Mhm.
Immer das Gefühl zu haben, man muss besser aussehen und man muss einem bestimmten Bild entsprechen und da dann irgendwie Maßnahmen zu ergreifen. Da sind wir jetzt ja beim Thema Choice Feminism eigentlich. Und ich bin da immer total zwiegespalten, weil natürlich bin ich auch nicht frei davon.
Mhm.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht, will ich nicht mal irgendwie, keine Ahnung, Botox oder irgendeine andere Scheiße. Und jedes Mal fühle ich mich dann schlecht, weil ich überhaupt drüber nachgedacht habe.
Ja.
Gleichzeitig kann ich auch nicht umhin, so ein bisschen sauer zu sein, immer auf Frauen, die dann so krass optimieren.
Ja.
Obwohl ich niemals jemandem irgendwas vorschreiben würde. Ich würde niemals einer einzelnen Frau vorschreiben, wie kannst du nur? Weil du kannst mit deinem Körper und mit deinem Aussehen machen, was auch immer du willst. Aber ich komme trotzdem nicht umhin, ein bisschen sauer zu sein, weil ich mir denke, je mehr Leute das machen, desto mehr ändert sich ja auch der Standard für alle anderen.
Ja.
Also je mehr Frauen Botox benutzen, desto mehr fällst du ja als Frau, die es nicht macht, negativ auf.
Ja.
Und das senkt unser aller Messlatte.
Ja. Das Ding ist, glaube ich, alle wollen gerne vielfältig abgebildete Frauen in den Medien haben.
Ja.
Und niemand will die Frau sein,
ja,
die aus
genau.
diesem Rahmen fällt.
Genau.
Und ich check's komplett. Also mir geht's auch wie dir. Ich habe natürlich schon mal drüber nachgedacht, ob ich Botox brauche.
Ja.
Wie lange ich sein kann in der Medienbranche. Mhm. Ob ich ein Ablaufsdatum habe.
Ja.
So sind Sachen, Fragen, ja. die stellt man sich natürlich. Und deswegen kann ich so auf so einer individuellen Ebene jede Person verstehen, die das macht.
Ja, genau. Sie mit Ozempic auch. Genau ja. dasselbe.
Und auf einer größeren Ebene bin ich auch enttäuscht.
Ja.
Und weil du jetzt gerade Choice Feminism angesprochen hast, ich glaube, wir haben das und Recession Indicator wahrscheinlich schon tausendmal genannt.
Ich glaube, wir haben noch nicht so viel über Choice Feminism.
Wirklich?
Also zumindest nicht so explizit. Es ist, glaube ich, eher so im Subtext mitgeschwungen mhm. mal. Aber wir haben es, glaube ich, noch nie so richtig. Willst du mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ich
für meine Eltern, die auch zuhören.
Okay, für Jovis Eltern, die McSchwovis, erkläre ich jetzt mal kurz Choice Feminism. Es handelt sich dabei um einen Feminismus, der sich vor allem darauf beschränkt, die Freiheit zur individuellen Entscheidung zu haben.
Also jede Frau kann machen, was sie will und ist keine schlechte Feministin, egal wie sie sich entscheidet.
Das ist praktisch so eine Form von, das Persönliche ist politisch.
Mhm.
Es ist aber auch das Resultat von feministische Errungenschaften in der Vergangenheit haben es mir möglich gemacht, jetzt an diesem Punkt zu sein. Und deswegen ist meine Entscheidung, die ich in Freiheit treffen kann, feministisch.
Genau. Und dann geht es eben auch oft um so Entscheidungen wie, ich will Hausfrau sein. Mhm. Also Sachen, die antifeministisch klingen, aber wenn man sich freiwillig dazu entscheidet, eben nicht unbedingt antifeministisch sind.
Und auf genau dieses Thema hat sich auch eine Frau bezogen, auf die anscheinend dieser Begriff zurückgeht. Nämlich Linda Hirschman hat 2006 einen Text geschrieben, der heißt Get to Work, a Manifesto for Women in the World. Und da geht es letztendlich um die Infragestellung der Freiwilligkeit vom Hausfrauendasein.
Mhm.
Und genau, auf die geht anscheinend der Begriff so ein bisschen zurück. Ich habe mir nochmal einen anderen Text rausgesucht, der heißt Choice Feminism and the Fear of Politics. Und der geht auf Ferguson zurück. Und die hat geschrieben, Choice Feminism is motivated by a fear of politics. It arises in response to three common criticisms of feminism. That feminism is too radical, too exclusionary, and too judgmental. Mm-hmm. In response, choice feminism offers a worldview that does not challenge the status quo, that mm-hmm. promises to include all women regardless of their choices, and that abstains from judgment altogether.
Mhm.
Und es geht dann noch so ein bisschen weiter, wo sie halt sagt, okay, aber Kritik ist ja elementarer Bestandteil davon auch. Irgendwie von Herrschaftsstrukturen zu kritisieren zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube zu sagen, okay, das Schönheitsbild, das Frauen aufgedrückt wird gesellschaftlich, zu kritisieren, das gehört halt irgendwie dazu.
Mhm.
Und man raubt irgendwie die ganze politische Schlagkraft, wenn man sagt, ja, jede Entscheidung, die du triffst, triffst du für dich und deswegen ist es Feminismus.
Genau, ja. Ich bin da immer voll hin und her gerissen, weil ich finde zum Beispiel, man kann auf jeden Fall Hausfrau und Mutter sein und trotzdem Feministin.
Mhm.
Bei so Äußerlichkeiten bin ich immer sehr hin und her gerissen, aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, weil ich irgendwie finde, ich würde niemals irgendwem irgendwas vorschreiben wollen. Gleichzeitig, glaube ich, schadet es dann doch irgendwie allen, je mehr Leute das mitmachen in der Masse.
Mhm.
Und ich habe auch drüber nachgedacht letztens. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie jung wäre, also keine Ahnung, Teenager, würde ich mich von dieser ganzen Fotzen-Rap-Geschichte überhaupt nicht angesprochen fühlen, weil ich einfach keine feminin präsentierende Frau jemals war,
mhm.
sondern immer eher so ein Tomboy und immer eher, also es ist einfach nichts, was mich abgeholt hätte.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade so omnipräsent in diesem jungen Feminismus, dieses, wir sind Baddies, wir sind fotzig, wir sind Kanti, dass irgendwie so ein bisschen die Optionen fehlen, für eine andere Art Feministin zu sein, die nicht so ist.
Ja. Und ich habe lustigerweise dann auch so drüber nachgedacht, so was sind denn so, oh, das klingt immer so abgedroschen, wenn man irgendwie sagt, so Vorbilder, die anders sind, die aus diesem Raster rausfallen, so, die ändern so viel. Aber sie ändern so viel.
Ja, volle Kanne. Billie also, Eilish hat mein Leben verändert.
Ja.
Weil, zum Beispiel. Weil die eben nicht so ein Girly ist.
Ja.
Und das hätte ich gebraucht als Teenager, weil da gab es nicht so viele Optionen. Ja. Aber gleichzeitig ist ja zum Beispiel jetzt dieses sehr feminine, sehr pinke, sehr in die Fresse und wir haben lange Nägel und so weiter, ist ja eigentlich eine Antwort darauf, dass man das vorher nie durfte.
Ja.
Also dass das immer mit Ablehnung und unterschätzt werden einhergegangen ist. Und es ist jetzt eben so eine Übersprungshandlung, dass wir jetzt nur noch das machen, um allen zu beweisen, man kann das. Also man kann schlau sein und man kann
nur Doktor Pink haben und Verzierung machen.
Genau. Das hat Lady Bitray schon vor 20 Jahren eigentlich bewiesen, aber wir haben eben sehr lange gebraucht, um das irgendwie im Mainstream ankommen zu lassen. Und deswegen ist jetzt so eine Übersprungshandlung, weil es so lange nicht ging. Aber ich habe das Gefühl, es fehlt irgendwie an Optionen. Also zum Beispiel, wir haben ja jetzt vor 2 Wochen über Girls gesprochen. Da ging es ja um eine ganz andere Form von Feminismus, die mich zum Beispiel mehr abgeholt hat damals, weil es irgendwie mehr darum ging, wir sind so ein bisschen trottelig, wir sind so ein bisschen lost. Wir kommen auch mit unserer Weiblichkeit nicht so klar und wissen irgendwie nicht,
ja,
ne? Ja. Also nicht dieses Baddie-mäßige, sondern eher dieses Loser-mäßige hat mich irgendwie mehr angesprochen. Und ich habe das Gefühl, dieser Flavor ist irgendwie verloren gegangen, dadurch, dass wir nur noch diese Nummer schieben. Ja. Obwohl ich trotzdem gut finde, dass sie da ist, aber irgendwie, mir fehlen die Optionen. So.
Ich dachte mir letztens, ich war auf einem Patti Smith-Konzert.
Geil.
War geil. Also es waren nur so ein paar Lieder, es war Teil von so einem Blabla. Und da dachte ich mir, Mann, es ist so krass, eine Frau auf einer Bühne zu sehen, die einfach graue, lange Haare hat.
Und sich gar nichts scheißt.
Und das ist so geil und die ist so cool.
Ich liebe die.
Und dann dachte ich mir, Mann, ich glaube, wenn die es mir aussuchen könnte, würde mir schon wünschen, dass sie mir irgendwann so, dass sie mir frei machen kann von so gesellschaftlichem Druck.
Voll.
Der einem auf den Schultern liegt und so altern kann.
Und ich habe das Gefühl, wir waren so vor 10 Jahren, 15 Jahren mal an so einem Punkt, wo diese Art von Feminismus irgendwie präsenter war. Oder das Problem ist halt immer am Ende des Tages, dass immer so eine Form von Feminismus als richtig dargestellt wird und alle anderen fallen hinten unter, weil wir irgendwie nicht in der Lage sind, mehrere parallel passieren zu lassen, so richtig. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr dahin kommen. Und da sind wir jetzt wieder auch beim Thema Botox und wir müssen uns die ganze Zeit optimieren. Wir müssen immer geil aussehen, wir müssen immer fotzig aussehen. Ich würde gerne ein bisschen wieder davon weg.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt irgendwie, dass man auch immer, das ist ja auch der Kern von so Choice-Feminism, dass man immer so ein bisschen tut, als würden diese Entscheidungen im luftleeren Raum entstehen.
Ja.
Und da finde ich gut, dass Ikimel und Kim das beide adressieren und sagen, im Privaten würde ich das natürlich nicht machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sagen sie jetzt, ja, stimmt. Ich glaube auch, dass es vielleicht, also das ist ja immer dieses Argument, das man schon vor 10 Jahren hatte, wenn es ums Thema Beine rasieren ging, wo Leute gesagt haben, ja, aber ich mache das ja auch für mich, weil es sich gut anfühlt. Oder Leute gesagt haben, im Winter scheiß sie doch da drauf. Weil das natürlich kein Zeichen von Hygiene ist oder so, sondern weil es nur eine Markierung von außen ist, die da auf mich draufgequetscht wird, wenn ich mit unrasierten Beinen rausgehe. Und die mich da natürlich anpassen will und nicht will, dass jemand meine Beinhaare sieht. Also ich hatte da das Gefühl, dieses Argument in Kapsel, weißt du? Habe ich gerade kohärent irgendwas formuliert? Vielleicht habe ich den Vibe rübergebracht.
Ich habe mir gerade gedacht, wie krass, dass vor 10 Jahren noch das ein Thema war, über das wir geredet haben, ob man sich jetzt rasieren darf oder nicht als gute Feministin. Überleg mal, wo wir jetzt sind.
Ja.
Also es ist irgendwie schon ein weirder Turn. Aber ich will, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier einen auf Alice Schwarzer macht.
Komplett.
Aber also ich finde es gut, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass wir es übertreiben oder zu wenig hinterfragen und dann doch wieder bei so einem Male-Gaze-Ding rauskommen.
Also ich glaube, es ist halt schon, wie die Kritik an Choice Feminism hier formuliert wird, dass es irgendwie wie so ein Pendel ist. Dass man sagt, okay, wir hatten ein bisschen radikaleren Feminismus, wo man gesagt hat, okay, wir finden unrasierte Beine gut, wir finden Achselhaare gut, wir finden kurze Haare und bla bla bla. Und das ist so, der Pendel ist, der gerade so ein bisschen zurückgeht und Feminismus schon so ein bisschen entpolitisiert auch. Ich habe auch keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich glaube, wir haben so die natürliche Angewohnheit, dass wir uns gegenseitig immer so ergänzen, aber ich glaube, alles, was wir beide jetzt gesagt haben, gilt für uns beide.
Ja.
Weil ich möchte auf gar keinen Fall klingen wie eine Alice Schwarzer. Und die wird auch niemals zu jemandem hingehen und sagen, krass, dass du dir hier deine Zornesfalte wegspritzt.
Nee. Ganz kurz noch, was halt auch bei Choice Feminism immer noch eine Rolle spielt, ist, nicht alle Leute haben dieselbe Range an Optionen zur Auswahl, wenn es um Choices geht. Es hat ja auch, also gerade bei so Schönheitsthemen, einen ganz großen Aspekt von, wie viel Geld hast du?
Ja.
Wie viel Ressourcen hast du zur Verfügung? Kannst du dir Botox leisten? Kannst du dir Schönheits-OP leisten? Kannst du dir geile Schminke leisten? Kannst du dir geile Klamotten leisten? Also all das hängt ja an Kapital.
Ja.
Und das ist auch oft was ich mir zum Beispiel auch in Bezug auf Ozempic oder so oft denke, so je normaler das wird, dass du dafür Geld ausgibst, desto mehr fallen Leute hinten unter, die sich das nicht leisten können.
Ja.
Und irgendwann ist auch Schönheit irgendwas, was nur noch reichen Leuten zusteht oder Leuten, die irgendwie Kohle dafür haben. Und das ist halt auch was, was Feminismus eigentlich mitdenken sollte, in der intersektionalen Lesart zumindest. Dass es, ja, also es geht ja auch darum, dass der irgendwie für alle
zugänglich ist. Ja, und ich würde auch hier ein bisschen dazu kommen, dass es kind of ein Recession-Indicator ist. Also, oder ist es doch einfach sich ein bisschen mehr anpassen? Ist es gefälliger?
Ja, und vor allem müde. Also irgendwie müde der Diskussion, wo wir noch unsere Sharepics, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, wo wir noch unsere Sharepics rausgeballert haben im Stundentakt gefühlt, weil wir irgendwie alle unbedingt educaten wollten. Wir haben einfach keine Kraft mehr dafür, was ich absolut verstehe. Ich habe die persönlich selber auch nicht mehr.
Und ich meine, wir leben ja auch in Zeiten, also ich bin mir sicher, es gab ja so ein Hoch, ich weiß es halt jetzt nur in Bezug auf Queerness, aber ich bin mir sicher, es würde vielleicht auch in anderen Marginalisierungskategorien funktionieren, dass es dieses Hoch gab, wo Netflix und so weiter, wo ganz viele Produktionen darauf geguckt haben, wer wird abgebildet.
Ja.
Und das ist eben auch ein Hoch gab von queeren Personen in Rollen. Und das abnehmend ist.
Ja.
Und
das ist auch ein Recession-Indicator.
Das ist ein Recession-Indicator. Das fällt zusammen damit, dass wir gerade wieder so ein dünn sein, weiblich sein, feminin sein als Ideal haben und wir halt im Vormarsch von verschiedenen Faschisten leben. Also ich glaube, das ist halt alles, weißt du, ich glaube, es ist kein Zufall, dass es alles zusammenfällt gerade.
Nee.
Schade.
Ja, ich weiß nicht. Es ist Da sind echt zwei Wölfe in meiner Brust bei dem Thema. Weil ich muss auch sagen, ich finde es auch immer total schön und auch ein bisschen befreiend zu sehen, dass gerade so jüngere Feministinnen sich gerade bei den Sachen nichts scheißen, wo ich mir noch so krassen Kopf gemacht habe. Zum Beispiel einfach laut zu sagen, ich finde Männer scheiße. Weißt du, was ich alles für Anstrengungen unternommen habe, damit ich das nicht laut aussprechen muss, um bloß niemanden abzuschrecken.
Ja.
Und die scheißen sich halt nichts und provozieren, trauen sich zu provozieren. Und das ist ja genau das, was wir immer nicht gemacht haben, um bloß niemanden von Kopf zu stoßen. Und da bin ich froh drum. Ja, aber ja, und plus alle Sachen, die wir gerade schon gesagt haben. Also es ist einfach kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Ich habe auch mal ein Reel gesehen letztens von Annika Prigge und die hat einen sehr ähnlichen, sehr viel längeren, komplizierteren Take dazu von der englischsprachigen Creatorin schon gesehen, die beide, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben haben, dass es ja auch irgendwie so Bände spricht, dass es gerade die Zornesfalte ist, die sich Frauen immer wegspritzen lassen und dass es Emotionen abtötet in Gesichtern, auch Botox.
Ja, ja, ja.
Und das ja auch voll reinspielt in ein Bild von Frauen, die kein Gefühl haben sollen, die dafür stigmatisiert werden, das ist ein tolles Wort, aber zu emotional zu sein und so. Und dass man sich das aus dem Gesicht glätten will.
Plus diese Obsession mit jung aussehen, und zwar so jung wie nur möglich, ist auch ein Thema, was Feminismus sehr, sehr krass eigentlich mal problematisieren sollte. Aus verschiedenen Gründen.
Ja. Übrigens auch was, worüber wir vorhin geredet haben, falls euch das mal interessieren würde. Wir hatten nämlich so eine kleine Unterhaltung über Jeanette McCurdys Buch Half His Age und warum so Grooming gerade so präsent ist auf Social Media. Falls ihr dazu eine Folge hören wolltet, könnten wir das machen. Andernfalls hatten wir nämlich so eine kleine Überlegung, eine Sommerpause einzulegen, weil wir merken so, oh, so Popkultur ist gerade nicht so, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Diese Woche war nämlich schon wieder wild, was so Ankündigungen angeht.
Ich glaube, wir werden ein bisschen freeballen.
Ja.
Also, wenn wir einfach...
Ist ja unser Podcast.
Wir können machen, was wir wollen. wenn wir einfach merken, es gibt kein gutes Thema und es wäre halb gar, jetzt eine Folge aufzunehmen, dann lassen wir es vielleicht einfach.
Ja, wir sind ja dann, keine Männer.
Genau, dann läuft das unter dem Titel Sommerpause. Aber wenn uns was einfällt, machen wir auch was, wenn wir Bock haben. Und dann werden wir einfach mal gucken müssen, ob eine Folge kommt oder nicht, I guess.
Finde ich sehr gut.
Ja.
Damit ihr keine Folge verpasst, würde ich euch raten, uns zu abonnieren.
Dankeschön. Weißt du, was im Juli auf jeden Fall ansteht? Das neue Album von Charlie XCX.
Ich habe mich gerade gefragt, sagst du jetzt Charlie XCX oder Phoebe Bridgers?
Beides. Wobei, ich weiß nicht, ob Phoebe Bridgers im Juli ist. Aber
das wird irgendwie gar nicht passen.
Nee, das ist ein Herbstthema.
Ja, die wird wieder so ein Album rausbringen, zu dem man 45 Minuten weinend auf den Boden legen kann. Ja, Mann. Du weißt ja, dass ich die liebe.
Ich liebe die auch.
Ich denke wirklich, wir wären Freundinnen, wenn wir uns kennenlernen. Ja, safe.
Ihr, oh mein Gott, ihr werdet verheiratet.
Oh yeah.
Also, falls ihr nicht wisst, wer das ist, Phoebe Bridgers ist eine Frau aus den USA und die macht sehr traurige Musik. Mhm.
Die war zusammen mit Paul Mescal.
Und jetzt ist sie zusammen mit Bo Burnham.
Das ist dieser...
Und eigentlich ist sie bisexuell.
Ja. Es gibt ein paar Lieder auch für Frauen, aber ich glaube, da war der Übergang fließend. Genau, Bo Burnham ist so ein Comedian.
Da gibt es auch ein paar YouTube-Essays drüber.
Ja, also ich kann dir die aus dem Stegreif geben, diese YouTube-Essays.
Sollen wir mal eine Phoebe Bridgers-Folge machen?
Ey, so gerne.
Geil. Ja, das machen wir dann, wenn dieses mystische Album irgendwann erscheint, hoffentlich.
Die ist auch eine von diesen Frauen, da gibt es wirklich gefühlt nur fünf, die so... Musik machen, die auch so von so Indie-Männern akzeptiert wird. Zurück aber von der Indie-Frau zur Pop-Frau.
Genau, ich wollte eigentlich kurz über Charlie XCX noch reden, weil die hat nämlich heute ein neues Album angekündigt, wo ich mich frage, wann schläft diese Frau?
Mhm.
Weil die hat irgendwie jetzt in 7 Filmen mitgespielt. Dann kam ja dieses Wuthering Heights-Album vor einem halben Jahr und jetzt kommt schon wieder ein neues.
Mhm.
Das heißt Music, Fashion, Film, also ihre drei Gewerke, würde ich mal sagen. Und es erscheint am 24. Juli, also sehr bald. Und auf dem Cover sind 3 alte Männer drauf.
Mhm.
Nämlich John Cale, der ist Gründungsmitglied von The Velvet Underground.
Mit dem hat sie ja schon ein Lied rausgebracht.
Genau, der ist 1968 zwar schon ausgestiegen, aber ist halt trotzdem so eine Legende, seitdem solo unterwegs. Mhm. Dann ist Marc Jacobs drauf. Marc Jacobs von Marc Jacobs, also der Chef von Marc Jacobs.
Marc Jacobs,
er ist sein eigener Chef. Eine sogenannte Ich-AG.
Ich einfach unverbesserlich AG.
Und Martin Scorsese, den kennt man von Taxi Driver, Goodfellas, Shutter Island, Wolf of Wall Street, Gangs of New York. Also hat schon einige Banger produziert und er Wahnsinn. Ist auch irgendwie ein sehr sympathischer Mann, muss ich sagen. Der macht manchmal so Content mit seiner Tochter und irgendwie ist das ganz, ganz süß.
Mhm.
Ich glaube, der ist korrekt. Auf jeden Fall sieht man die zu dritt in so einem Schwarz-Weiß-Foto in so einer Küche sitzen. Es sieht sehr artsy aus. Und natürlich ging direkt die Diskussion los. Warum sind da 3 alte Männer auf diesem Cover?
Mhm.
Hätte sie nicht vielleicht auch mal eine Frau dazusetzen können? Aber ich glaube, dass das ganz bewusst ist.
Ja.
Und ich glaube, dass das so genau die Diskussion ist, die sie wollte, dass wir jetzt führen.
Mhm.
Weil die ist ja nicht blöd.
Das ist halt irgendwie der alte weiße Männer-Gag von Sophie Passmann.
Ja, es ist so ein bisschen so, woran denkt man, wenn man an Music, Fashion, Film denkt? Und man denkt eben an solche Männer. Und das ist ja genau das Problem. Also ich glaube, so ein bisschen ist es sehr bewusst.
Ja, ja, klar.
Deswegen finde ich es auch, also es gab jetzt auch schon viele Texte von wegen, es ist total scheiße. Und ich finde es irgendwie, allein, dass wir diese Diskussion ja jetzt führen, ist ja eigentlich gut. Deswegen finde ich es irgendwie nicht so schlimm. Aber was ich mich gefragt habe in dem Zuge ist, wenn ich jetzt ein Album rausbringen würde und das heißt Music, Fashion, Film und ich soll 3 Leute da drauf packen. Wen würde ich da drauf packen?
Wen würdest du drauf packen?
Also die erste Person war, über die haben wir gerade erst eben gesprochen, nämlich Patti Smith auf jeden Fall.
Mhm. Geil, wirklich, das hast du dir gedacht?
Ja,
Mann, wie cool.
Weil das ist für mich, also wenn ich an so Koryphäe, Musik-Koryphäe denke, dann ist es die Frau, an die ich denke.
Ja.
Das ist die Godmother of Punk. Das ist eine gottverdammte Ikone.
Ja.
Übrigens hat auch schon Wrongest gemacht manchmal. Ich war einmal auf einem Konzert von ihr in Berlin und da hat sie, weil sie ist so Buddies mit Johnny Depp.
Oh.
Und da hat sie ihm ein Lied gewidmet, weil er irgendwie Geburtstag hatte an dem Tag. Und ich dachte mir so, muss es sein?
Mm.
Also sie ist auch nicht fehlerfrei.
Mhm.
Aber ich finde sie trotzdem in the grand scheme vor allem eine krasse, krasse Frau. Aber ich muss das kurz erwähnen.
Ja.
Stevie Nicks, finde ich, könnte man da auch hinsetzen.
Mhm.
Für Fashion ist mir eigentlich nur Vivienne Westwood eingefallen, aber ich bin halt auch nicht so ein Fashion-Girlie. Leider ist die halt jetzt schon tot.
Ich habe lustigerweise auch gerade an Vivienne Westwood gedacht.
Ja.
Die auch manchmal in der Kritik. Ich glaube, von so Vereinnahmung von so Punk für High Fashion, Kapitalisierung von so. Naja, ich finde die schon auch cool. Ich habe auch so eine Vivienne Westwood-Kette.
Geil.
Mhm.
Ja, also ich finde halt auch, da würde ich halt auch Sachen tatsächlich anziehen.
Ja, Same.
Ansonsten, ich kenne mich halt einfach nicht so krass aus mit Fashion. Aber das ist auf jeden Fall eine Icon. Leider ist sie schon tot. RIP.
RIP.
Und bei Film liegt natürlich irgendwie auf der Hand entweder Greta Gerwig oder Sofia Coppola.
Mhm.
So ältere Frauen sind mir nicht so eingefallen. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass damals einfach Frauen dieses Regisseurgewerk noch nicht so offen gestanden hat.
Was mit Kristen Stewart?
Auch eine gute Idee, ja. Patti Smith, William Westwood und Kristen Stewart. Ich habe noch an Diablo Cody gedacht. Das ist zwar keine Regisseurin, sondern die schreibt Drehbücher, aber die hat jetzt die Drehbücher von Juno und von Jennifer's Body geschrieben.
Mm.
Das sind ja wohl mal zwei der besten Filme aller Zeiten.
Mm-hmm. Kannt aber ihren Namen nicht.
Ja, for some reason habe ich mir die gemerkt, aber ich glaube, die ist auch nicht so bekannt.
Ja.
Aber ja, wenn Männer auch erlaubt sind, dann
Robert Pattinson und Jacob wollte ich sagen, aber Taylor Lautner natürlich.
Zusammen.
Die essen bei mir da drauf.
Und bei Musik, wen würdest du da hinsetzen? Phoebe Bridgers.
Ich habe gerade überlegt, aber was wäre mit Britney Spears zum Beispiel?
Oh, das wäre so iconic. Oh mein Gott.
Hm.
Das wäre viel geiler gewesen als der Typ von Velvet Underground. Nein, ist schon auch okay. Aber.
Ja, aber wie geil wäre es, wenn das so gealtete Pop-Divas?
Das wäre echt geil.
Ja, fände ich gut.
Bei Fashion weiß ich nicht so richtig.
Hm.
Naja.
Aber ich meine, auch Charlie XCX ist ja bekannt dafür, auch so Musik für die Girls und die Gays zu machen. Ich finde, auch so ihre letzten Alben waren ja so geprägt von sehr viel Insecurities teilen, Introspektive. Sie vergleicht sich die ganze Zeit, gerade mit Blick auf die Branche. Und dann so ein Album zu machen mit Ikonen der Kultur und dann sind es nur Männer. Ich finde, das ist schon ein Anprangern in sich.
Ja. Ich finde auch, dass sich das irgendwie von allein fast schon erklärt.
Mhm, voll.
Ja.
Zero
fandest
Layers.
Du diesen Song, diesen Rock Music, den neuen, der schon veröffentlicht wurde?
Du mochtest ihn nicht so gern, gell? Weil ich fand ihn ganz nett.
Ich finde ihn halt ein bisschen sperrig.
Mhm.
Aber dafür steht sie ja auch ein bisschen.
Ich wollte auch sagen, es gibt ja so, ich meine, abgesehen von jetzt Brad, vorher hat die ja schon auch teilweise Musik gemacht, die unhörbar war, weil die so.
Ja, ja.
Es ist irgendwie eine komische Range, weil dann haben wir irgendwie I Don't Care und so diese krassen
Pop-Hymnen.
Pop-Hymnen.
Ja.
Und dann wieder so Songs mit zum Beispiel Tommy Cash oder so,
ja, ja,
die einfach nur Banane sind.
Ja.
Und die man eigentlich nicht genussvoll anhören kann, sage ich mal.
Also ich muss sagen, auf Brad waren auch viele Songs drauf, mit denen ich nicht so warm geworden bin.
Mhm.
Dafür fand ich dieses Wuthering Heights Album so geil.
Mhm.
Aber es hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein, es war so sehr balladig und so gothic-mäßig.
Mhm.
Und damit kriegt man mich halt.
Ja.
Und jetzt bei diesem Rockmusik, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht, aber ich bin offen. Und ich finde eigentlich alles, was sie macht, immer interessant.
Mhm.
Egal, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, es ist immer interessant.
Ja.
Man muss mal drüber nachdenken und das gefällt mir gut, weil das ist selten geworden. Ja.
Ich finde krass, ich finde dieses, das clasht voll doll mit dem, was sie, glaube ich, früher gemacht hat, oder? Ich hatte das Gefühl, dass sie sich schon auch sehr finden musste.
Sie hat sich sehr krass neu erfunden, auf jeden Fall. Wenn du so alte Videos von ihr siehst, das ist crazy, dass es überhaupt dieselbe Person ist.
Voll.
Ich finde es krass, weil sie hat sich ja wirklich, die ist ja ungefähr so alt wie ich. Ich glaube, die ist auch irgendwie 34 oder sowas. Und dass man so als gerade so Frau im Pop-Business in dem Alter noch mal so einen krassen Push hat, ist ja schon sehr selten eher.
Voll, ja.
Und das finde ich schon krass, wie sie das macht. Und ich hoffe aber, sie schläft auch manchmal. Weil, wie gesagt, was ist denn das bitte für ein Output?
Mhm. Ja, voll, also vielleicht, boah, ich glaube halt, so wenn man so ihre Alben und sie sehr wörtlich nimmt, sie hat da letztens auch einen TikTok dazu gepostet, wo es auch um so Unsicherheiten geht in Bezug auf den Job und die eigene Performance und so. Ich glaube, sie hat schon, ist einfach sehr lange schon in der Branche und hat lange auf diesen Moment hingearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht denkt, okay, jetzt muss sie krass abliefern.
Jetzt
ist der Moment. Ja.
Ja.
Hm.
Sie soll nicht übertreiben. Nee. Mach mir Sorgen.
Charlie, Schatz, mach Linze Urlaub.
Dreimal. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Vielleicht machen wir ja dann eine Folge. I don't know. Mal gucken, was wird.
Hm. Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Glaubst du, eine abschließende Frage zu der Causa Habino?
Ja.
Glaubst du, Charlie XCX ist eine liebe Person?
Ich glaube schon.
Ja?
Also sie macht auf mich einen Eindruck, als wäre sie sehr, also nicht so eine Diva. Was auch immer, das ist ja auch negativ besetzt, aber halt nicht so, ihr wisst doch, was ich meine. Als wäre sie jemand, der freundlich ist und entgegenkommt.
Ja.
Also ja, aber vielleicht denke ich es auch nur, weil ich The Moment gesehen habe und sie da so rüberkommt. So ein bisschen people-pleaserig, weißt du?
Mhm.
Vielleicht ist sie auch nicht so. Aber ich habe schon das, also ich habe jetzt, kriege jetzt von ihr keine schlechten Vibes
als
Person. Und es gibt schon Leute, wo das so ist.
Ich habe irgendwann mal ihre Hochzeitsbilder gesehen und war so, boah, nur schöne, reiche Menschen. Und dachte, das ist bestimmt ein schrecklicher Haufen. Aber
ja, sie umgibt sich schon von so krassen It-Menschen.
Ja, aber vielleicht war ja auch, stimmt es auch gar nicht. Und man hat nur ein verzerrtes Bild, wenn man da halt dann so Leute spottet, die man dann kennt.
Das kann sein. Die Normies sind also die nimmt man da nicht so wahr.
Aber wer weiß. Wer weiß. Ich bin auch, um zurückzukommen zu Phoebe Bridgers, die ist ja auch befreundet mit Matty Healy und da bin ich immer so ein bisschen sind, glaube alles auch so ein bisschen Edgelords. Und das kann mega geil sein, weil Edgelords sind ja auch nur Nerds auf eine Art.
Ja.
Kann
auch in eine nervige Richtung gehen.
Ja.
Stell dir vor, Charlie XCX und Phoebe Bridgers machen Feature.
Gestört.
Das wäre so geil.
Aber ehrlicherweise, ich war schon bei dem Phoebe Bridgers Taylor Swift Feature, weil so
stimmt, das gab es ja auch mal, habe ich vergessen.
Ja, da geht's auch um Altern als Frau in der Popbranche.
Boah, übrigens, Altern, also so Ageism und so, ist auch ein Thema, worüber wir mal ausführlicher reden könnten irgendwann, weil ich habe das Gefühl, das ist so das neue Ding.
Das neue Ding?
Das ist gerade die Diskriminierungsform der Stunde.
Wirklich?
Zumindest in der Popkultur, finde ich.
Mhm. Warum denkst du das?
Alle sind so obsessed mit jung aussehen.
Ja.
Alle machen alles, um bloß nicht alt auszusehen, als wäre alt aussehen das Schrecklichste, was dir passieren kann im Leben.
Ja.
Oder zum Beispiel auch, immer wenn ich irgendwie TikTok hochlade, wo man meine Fresse sieht, kommen dann immer irgendwelche Leute, oh mein Gott, du siehst viel jünger aus als 34. Und ich denke mir so, ja, und was wenn? Wäre das jetzt schlimm? Also ich finde, das ist irgendwie so ein dummes Kompliment.
Ja, das stimmt.
Also ich meine, es ist voll nett gemeint, aber jung aussehen ist nicht das Einzige, was zählt auf der
Welt. Ja, voll. Es ist halt auch das Einzige, weißt du, wenn man irgendwie, man kann dünn werden für Geld, man kann die richtigen Gesichtsproportionen bekommen für Geld,
aber deswegen.
Du kannst nicht die Zeit zurückdrehen.
Ja. Aber du kannst wie Kris Jenner so einen heftigen Facelift machen und wieder aussehen wie 25, wenn du genug Kohle hast. Ich glaube irgendwie 100.000 Euro oder wie viel das Dollar oder wie viel das gekostet hat.
Ja.
Ja. Naja, wir schweifen ab.
Moment, ich habe gerade hier nochmal, damit die keinen Scheiß erzählen, nochmal dieses Lied rausgesucht.
Welches?
Von Taylor Swift und
Phoebe Bridgers.
Ich lese kurz einen Ausschnitt vor, okay?
Mhm.
And will you still want me when I'm nothing new? How long will it be cute, all this crying in my room, when you can't blame it on my youth and roll your eyes with affection?
Das sind aufgewärmte Nachos von Lana Del Rey.
Wirklich?
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me? Ja, stimmt.
Die aufgewärmten Nachos nehme ich jetzt in meinen Sprachgebrauch auf.
Okay.
Boah, also, jetzt sind wir auch ins Labern gekommen, meine Fresse, Alter.
Wir sind ins Labern gekommen. 1:06 haben wir hier geackert.
Ach, ideal. Ach, immer, wir nailen immer die
Wirklich?
Zeit von alleine, ohne drüber nachzudenken.
Wir haben es im Urin.
Wir sind einfach geboren, um zu podcasten.
Geboren, um zu podcasten, ja. Und damit, liebe Leute, ich glaube, besser wird es nimmer.
Nee.
Würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Ich freue mich schon. Es macht ja immer so Spaß, mit Jovi zu quatschen. Ich hoffe, es macht auch Spaß, uns zuzuhören, weil manchmal haben wir hier ein Skript sehr ausgearbeitet.
Diesmal gar nicht,
wenn wir labern. Okay. Da denke ich dann auch viel beim Reden. Und ist immer so ein bisschen
Abwechslung.
Oh. Ja.
Nee, ich glaube, es war schon okay.
Okay.
Aber ich denke mal, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich wieder irgendein Thema haben, was wir dann so richtig schön euch Deep servieren. Dive. Auf dem Präsentiertellerchen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden können, sagt Bescheid. Ab und zu machen wir das dann auch wirklich. Aber bitte nicht Christian Wolf, weil da habe ich keinen Bock drauf.
Ich wollte gerade sagen, Christian Wolf. Aber ja, ich check's. Ich habe ihn immer noch auf meiner For You-Page.
Das ist so ein krasses Rabbit Hole. Ich glaube, das schaffe ich nicht.
Ja.
Naja.
Dann doch vielleicht der Puerto Rico-Song.
Vielleicht hätte ich eine ganze Folge gefüllt, aber ja. Aber damit sind wir wieder am Anfang angelangt.
Damit sind wir wieder am Anfang und wir wünschen euch einen schönen Abend.
Halt, stopp.
Oh.
Danke an Sofa, danke an Misha.
So nämlich.
Bis dann. Tschüss.